Ja, packen wir den Stier bei den Hörnern. Also ich muss auch ehrlicherweise gestehen, mir geht es ganz ähnlich wie dem kleinen Mädchen, wenn ich an die Offenbarung denke. Und als ich dann in den Vorbereitungen, wo ich ja schon länger dran bin, ich habe schon eigentlich seit Anfangsjahr die Offenbarung immer wieder gelesen, in grösseren und in kleinen Einheiten, wo ich dann unterwegs, wo ich auch Auslegungen gelesen habe, noch gehört habe von einem Prediger, der gesagt hat, bevor ich ein Buch nicht 40 Mal gelesen habe, fange ich gar nicht an, darüber zu predigen. Habe ich gedacht, ja gut, also ich weiss nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin eigentlich seit dem Januar mit der Offenbarung unterwegs, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich kann auch nicht alles einordnen. Und wer jetzt den Eindruck hat, wenn wir mit der Offenbarung starten, dann werden wir jedes Detail können auflösen oder einen Fahrplan bekommen. Dann muss ich euch, also dann sage ich es lieber gerade jetzt schon. Das wird nicht möglich sein. Ich werde mich auch gar nicht einlassen in diesen Auslegungen auf einen Fahrplan, weil ich glaube, die Offenbarung ist kein Fahrplan. Es gibt da sehr detaillierte Auslegungen, welchen Abschnitt auf welche Zeitepoche ausgelegt kann werden. Aber das sind Auslegungen, die von hinten kommen. Also von jetzt, von der Perspektive zurückschauen. Und ich glaube, der Anspruch hat das Buch nicht. Wenn es wirklich eine Prophetie wäre in diese Richtung, dann wäre es andersrum. Dann wären die Sachen so klar, dass man sie schon von dieser Zeit her hätte können in die Zukunft interpretieren und hätte können sagen, ja genau, da ist es jetzt eingetroffen. Also ich werde versuchen, aus dem Text raus zu interpretieren und nicht in den Text jetzt zu interpretieren, soweit das möglich ist. Ja, und es ist eine Realität, die Offenbarung ist ein Stück weit ein geheimnisvolles Buch, aber in der Auseinandersetzung damit habe ich zwei Sachen entdeckt. Es ist doch mehr klar, als ich eigentlich gedacht habe, das ist das eine. Und das andere ist, der Vers 3 ist mir so zentral geworden. Glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung, und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Was das bedeutet, die Zeit ist nahe, da werden wir immer mal wieder drauf kommen in diesen Predigtserien. Aber es geht darum, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen, zu lesen und zu hören. Und nicht aus Angst, all das, was ich nicht verstehen kann, gar nicht erst anzufangen. Es liegt ein Segen drauf. Und von dem Segen habe ich selber etwas angefangen zu spüren in den letzten Monaten, wenn wir uns mit dem Wort auseinandersetzen. Und wenn es auch nur wenig ist, aber das nehmen, was wir verstehen und bewahren und mit dem leben, dann erleben wir Segen da drin. So möchte ich euch mitnehmen auf die Reise in aller Unvollkommenheit und Bruchstückhaftigkeit. Und ja, wenn wir das, was wir miteinander entdecken und was wir vielleicht auch selber entdecken, also ich mache euch Mut, wirklich das Buch auch zuhause zu lesen, die Sachen zu vertiefen oder auch zu vorzubereiten, dann glaube ich, dass wir einiges werden entdecken. Ich kann noch nicht genau sagen, über was für eine Zeitspanne sich die Serie wird überspannen. Es sind 22 Kapitel und schon allein, wenn ihr an die Endschreiben denkt, an die 7, die kannst du nicht in einer Predigt abhandeln. Und das sind 2 Kapitel, die du müsstest verteilen oder die du musst verteilen auf 7 Predigten. Es wird ein Zeitchen dauern, wir werden immer wieder auch so Abschnitte machen, wir werden auch unterbrechen. Und ich bin selber gespannt, wenn wir dann werden fertig sein, sie ist noch nicht bis ans Ende geplant, die Serie. Ich möchte einsteigen mit der Einleitung und nicht nur mit der Einleitung von dem Brief, den wir im Text haben, sondern wirklich, heute Morgen geht es vielleicht ein bisschen bibelstundenmässig zu und her. Aber ich glaube, wenn wir das Buch verstehen das Buch, dann müssen wir einfach von Anfang an ein paar grundsätzliche Sachen klären, dass wir vom Gleichen reden. Und darum hoffe ich jetzt, es gelingt mir, das so überzubringen, dass ihr gleich euch darauf einlassen könnt. Und ich will das tun anhand der ersten 8 Verse im ersten Kapitel, Und ich werde heute Morgen also meine Notizen etwas intensiver brauchen, als ich das normalerweise brauche beim Predigen. Dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Dienern die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Johannes hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus und alles, was er sah, bezeugt. Glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinde liest, das ist jetzt ein bisschen andere Übersetzung, Vers 3, als ich vorher gebraucht habe, und auch alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird, von den 7 Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns zu einem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Ja. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Das Buch von der Offenbarung ist ein Brief, geschrieben an Johannes, oder geschrieben vom Johannes, wo er an die 7 Gemeinden in Asien oder Kleinasien weitergegeben hat. Allein in diesem Satz sind schon viele Begriffe drin, wo ich denke, denen müssen wir ein bisschen auf die Spur gehen. Offenbarung. Was ist mit dem gemeint? Es ist ein Brief, das hat eine Bedeutung. Es gibt einen Verfasser, es gibt einen Empfänger und in diesem Brief haben wir eine Struktur. Und das werden wir heute Morgen ein bisschen anschauen, weil eigentlich in diesen ersten Vers das alles schon drinsteckt. Das griechische Wort für Offenbarung ist Apokalypse. Und wer jetzt an all die Endzeitfilme denkt, Harmagedon oder weiss ich was alles, weil dort geht es um die Apokalypse, der ist näher an dem, was wir umgangssprachlich verstehen, unter Apokalypsis. Aber eigentlich heisst es Aufdeckung, Enthüllung. Ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, etwas ist wie von einer Decke zugedeckt, und die Decke wird weggenommen. Ihr könnt euch das Bild von einem Theater vorstellen bei dieser Offenbarung. Die Bühne und alles ist bereit. Und gleich, wenn Zuschauer in das Theater hineinkommen, sehen sie all das, was hinter dem Vorhang ist, noch nicht. Aber es ist schon da. Es wird nicht noch auf die Bühne gedreht und ist nicht Teil von dem Theaterstück, sondern da auf dieser Bühne findet statt und der Vorhang, wenn der aufgeht, der macht es sichtbar. Und das ist das Ziel von diesem Buch. Sichtbar zu machen, was Gott schon geplant hat. Was auch schon da ist. Wir werden ganz vieles entdecken, wo da ist, wo gegeben ist, wo in der Zeit von Johannes genauso gegolten hat wie in unserer Zeit heute. Ganz wichtig auch, es geht nicht um die Offenbarung. Es ist ganz schwierig für uns im Deutschen, weil wir müssen von der Offenbarung, wir müssen von der Offenbarung müssen wir reden. Wir können es grammatikalisch gar nicht anders ausdrücken. Aber da in der Übersetzung haben wir gelesen, eine Offenbarung von Jesu Christi. Oder die Elbefelder fängt im Vers 1 einfach an mit Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Also die Offenbarung hat nicht in erster Linie den Anspruch, die Offenbarung zu sein, sondern sie hat wirklich den Anspruch, uns tiefer zu führen in dem, wer Jesus Christus ist. Uns mehr zu erkennen lassen. Und das, was wir erkennen, das ist genug. Und ich glaube, auch das Ziel von dieser Offenbarung ist nicht, die Weltuntergangsstimmung in erster Linie heraufzubeschwören oder ist auch nicht in erster Linie darauf ausgerichtet, dass Jesus bald, was auch immer das bald eben heisst, wieder wird kommen. Ich glaube, das Thema ist unsere Zwischenzeit, so wie es der Felix in dieser Darstellung zum Ausdruck gebracht hat. Unsere Zwischenzeit auszuhalten, auszuharren, Geduld zu haben, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und in dem Sinne wird uns die Offenbarung eine Karte sein und uns helfen, uns unterstützen in dem. Übrigens, das Wort oder alles in dem Kontext von Geduld und Ausharren kommt 7-mal vor in diesen 22 Büchern. Am Wort oder dieser Zahl 7 werden wir noch ganz häufig begegnen. Ich komme dann nachher auch noch mal kurz zurück. Die Absicht von diesem Brief ist, zu ermutigen, zu stärken, dran zu bleiben im Blick auf die Verfolgung. Das ist der Fokus. Wir haben es mit einem Brief zu tun. Und ich möchte ein paar Worte zu dem Thema Brief sagen, weil ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist kein Zufall, dass es eben ein Brief ist. Das heisst, es hat einen Verfasser, es hat eine konkrete Leserschaft. Und die Realität war, der Brief, der hat es genau einmal gegeben. Es hat nicht einfach jeder seine eigene Bibel gehabt oder seinen eigenen Brief. Vielleicht hat man es abgeschrieben, das weiss ich nicht. Aber wenn der Brief in die Gemeinde gekommen ist, dann hat man ihn vorgelesen. Und ich vermute, man hat ihn nicht vorgelesen, so kapitelweise. Sondern der Brief hat man vorgelesen am Stück. Es sind 404 Vers in 22 Kapiteln. Also, ja, wir hätten das Experiment können machen heute Morgen und einfach mal die Offenbarung vorlesen. Und dann mal schauen, was geblieben wäre. Vielleicht hat man den Brief mehrfach vorgelesen, ich weiss es nicht. Aber denken nochmal an den Vers 3. Der liest, also sowohl der, der es vorgelesen hat, wie auch die, die es hören, das Wort, die sollen gesegnet sein. Es liegt eine Verheißung darauf. Und das war das Ziel von diesem Brief, dass er gelesen wird, dass er gehört wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinden zusammengekommen sind, den Brief ein paar Mal gelesen haben und nachher ist der Brief weitergegangen. Dann hat man den weitergegeben. Ich werde dann nachher auch noch mal kurz etwas dazu sagen über den Empfänger, wie das hier genau ausgesehen hat. Und vermutlich ist es diesen Leuten nicht anders gegangen wie uns. Sie haben nicht viel oder nicht alles verstanden und sie haben die grossen Bögen gesehen. Und darum ist es so wichtig, den Kontext zu lesen, den Zusammenhang zu lesen. Also wer sich wirklich auf das Buch einlässt, ich mache euch Mut, leset das Buch laut, dann leset das nämlich und hört es gleichzeitig auch noch. Und leset es nicht abschnittlich, sondern leset es immer und immer wieder, die 22 Kapitel. Ich weiss, es ist eine Herausforderung. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich habe es noch nicht so wahnsinnig manchmal geschafft, die Offenbarung von Anfang bis Schluss immer wieder durchzulesen. Aber ich will dranbleiben, ich will es gerne machen. Dann heisst es, glückselig der die Weissagungen oder glücklich, der die prophetische Rede hört. Prophetia ist das Wort im Griechischen, das wir auch als Prophetie kennen. Wenn wir an Prophetie denken, haben wir ganz oft alttestamentliche Prophetie im Kopf. Ein Mann von Gott, der als Prophet ausgesucht worden ist, der Sprachrohr war, wo Sachen vorausgesagt hat, in die Zukunft hinein, von dem lebt das Alte Testament. Die neutestamentliche Prophetie, die definiert uns der Paulus im 1. Korinther 14, 3. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und da sind wir wieder beim Geduldig sein, beim Ausharren. Ich glaube, dass das hauptsächlich der Fokus ist von neutestamentlicher Prophetie und auch von der Offenbarung. Dass sie diesen Anspruch hat, das hat natürlich Auswirkungen auch in die Zukunft hinein. Und wir können auch in der alttestamentlichen Prophetie von dem ganz viel entdecken. Die Propheten haben nämlich nicht immer nur vorausgesagt. Das ist eigentlich ein kleiner Teil. Sie haben ganz oft ganz konkret in Situationen hineingeredet, haben Bilder gebraucht für das und haben am Volk Israel, Gottes Volk, gezeigt, wo sie sich befinden, wo sie sind, mit dem Fokus. Erbauen, ermahnen, trösten. Und wer gelassen hat, hat Segen erlebt, hat eine neue Ausrichtung von seinem Leben erlebt. Prophetie heisst auch Reden für jemanden. Und ich glaube, da kann man wirklich beide Seiten sehen. Das Reden für Gott anstelle von ihm und das andere auch für die Menschen, zu ihnen reden. Wir sind grundlegend an einer anderen Position als das Volk Gottes im Alten Testament. Die Bibel als Wort Gottes ist abgeschlossen. Die Prophezeiungen, die Form, die im Alten Testament wichtig war, die war darum wichtig, weil im Unterschied zu heute die Menschen nicht vom Heiligen Geist permanent erfüllt waren, so wie wir punktuelle Erfüllung kennen wir im Alten Testament. Aber wir sind von Gottes Geist erfüllt. Das Erkennen, das Verstehen, das Offenbaren lebt in uns, durch Gottes Geist in uns. Und die einen sind da besser im Lesen. Ja, ich glaube auch, es gibt prophetisch begabte Leute bis heute, die da in einer besonderen Form auch beauftragt sind, um reinreden in Situationen hinein, aber mit dem Ziel erbauen, ermahnen und trösten. Leset das Buch einmal unter dem Hintergrund oder auf dem Hintergrund, auf dieser Basis. Der Brief fängt eigentlich erst bei Vers 4 an. Und interessanterweise hat es in diesem Brief nochmal 7 Briefe. Das ist eigentlich sehr eine sehr skurrile Situation, sehr eine interessante Situation. Ich glaube, das muss man sich einmal bewusst machen. Wir haben einen Brief von 22 Kapiteln, wo in Kapitel 2 und 3 nochmal 7 Briefe hat. Und die Einleitung in diese Briefe fängt im Kapitel 1, Vers 4 an. Dort fängt der Brief mit seiner Einleitung an, im Blick auf den ganzen Brief, aber auch im Blick auf die 7 Briefe, die dann im Kapitel 2 und 3 kommen. Und die 3 Verse voraus sind wie eine Einleitung in das hinein, wo kommt. Wenn ihr euch das übrigens nicht alles könnt merken, ich werde am Schluss noch etwas zur Struktur im Detail sagen. Ich habe euch hinten Blätter aufgelegt, die ihr euch mitnehmen könnt, wo die Struktur vom Brief nochmal zeigt. Eine mögliche Strukturierung vom Brief. Ich komme dann nachher auch nochmal kurz darauf zurück. Also wir haben einen Brief mit 7 Briefen drin, mit einer Briefeinleitung ab Vers 4 und mit einer Einleitung zur Einleitung in den ersten 3 Vers. Das ist so der Knackpunkt oder die kurze Zusammenfassung. Und wir erfahren, woher die Offenbarung kommt. In dieser Einleitung wird nämlich gesagt, woher die Offenbarung kommt, wer der Ursprung ist und was das Ziel ist von dieser Offenbarung. Es heisst, eine Offenbarung von Jesus Christus. Oder wenn man es im Griechischen anschauen würde, das kann man eben fast nicht übersetzen. Es ist die Offenbarung des Jesus Christus. Also die Offenbarung will Jesus zeigen. Will ihn sichtbar machen. Und er ist sowohl der Ursprung wie auch das Ziel von dieser Offenbarung. Er ist der, wo all das, was da gesagt wird in der Offenbarung, begründet ist. Und er ist letztlich auch der, der klarer werden soll durch die Offenbarung. Es ist eine Offenbarung, die durch Gott gegeben ist. Und es heisst da, ein Engel wurde gesandt, der sie Johannes, dem Diener Gottes, verkündete. Ihr werdet merken, wenn ihr durch die Offenbarung durchgeht, es sind immer wieder andere Sprecher, es sind auch immer wieder andere, die die Botschaft vermitteln. Und schon im nächsten Abschnitt, dann, wenn wir die Einleitung zu den Sendschreiben anschauen, werden wir sehen, dass es Jesus selber ist, der die Botschaft vermittelt. Und darum glaube ich auch, dass man dort, wo Engel steht, das Wort ganz gut durch Boten ersetzen könnte. Durch Botschafter, weil das ist eigentlich das Wort, das da im Griechischen steht, ein Bote von Gott. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, da im Detail zu fixieren, was für ein Bote das im Einzelnen ist, sondern es geht darum, zu realisieren, es geht um eine Botschaft, die übermittelt wird, die wichtig ist, die wir hören müssen. Vielleicht habt ihr den Eindruck, ja, ist ja logisch, oder? Ist der Johannes? Wer kann das schon sein? Das muss der Jünger von Jesus sein. Das ist nicht allen Leuten so klar. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der gleiche ist, der auch die Evangelien geschrieben hat, der die Johannesbriefe geschrieben hat. Und wenn er es gewesen ist oder wie man das begründen kann, hat eben auch Bedeutung für uns. Darum will ich nicht einfach darüber hinweggehen und sagen, ja, ist ja klar, es ist der Johannes gewesen. Er wird 3-mal erwähnt. Und zwar wird er einfach nur mit dem Namen genannt. Der Johannes. Es gibt noch ein paar Details, aber es ist nichts, wo man sagen könnte, ja genau, aufgrund von dem ist es eigentlich ganz klar. Er wird 4-mal erwähnt, wie ich es gesagt habe, Vers 4, Vers 9, also in der Einleitung und ganz am Schluss, in den Abschlusszielen. Im Vers 9 erfahren wir, der war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi willen. Wir erfahren 2 Sachen. Er war auf Patmos, da werde ich nachher dann kurz nochmal darauf zurückkommen. Und wir wissen, der Vers 2 sagt uns das schon, oder eben 4, Gottes Wort, das Zeugnis von Jesus Christus hat er bezeugt. Dass er auf Patmos war, hat einen Grund. Patmos, das ist vielleicht so, die es kennen, das Bild, das wir haben, eine kleine Ferieninsel, 34 Quadratkilometer gross, von Griechenland, ein grosser Küstenort, ein Hauptort und sonst vor allem so kleine Dörfli verteilt auf dieser Insel, idyllisch, wunderschön. Zu dieser Zeit war Patmos eine Gefängnisinsel. Unbewohnt, karg, hügelig, mit einem Bergwerk, wo man Zwangsarbeit darauf verrichten musste. Und der Johannes war auf dieser Insel. Warum? Weil er von Gott geredet hat, weil er das Zeugnis von Jesus Christus weitergegeben hat. Und mehr scheint nicht nötig zu sein. Der Johannes, der war bekannt. Man hat in dieser Zeit gewusst, wer er ist, klar. Aber er hat auch die Autorität gehabt, dass er nicht mehr hat sagen musste. Sein Wort hat Gültigkeit gehabt. Wenn wir dann weitergehen und uns eben mit dieser Frage auseinandersetzen, wie kann man sagen, dass es der Johannes war, der auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat, dann merken wir das zum Beispiel in den Wörtern, die er braucht. Schon allein jetzt da am Anfang sind wir einigen begegnet. Zeugnis, Zeugen, Wort Gottes. Das sind nur ein paar Stichworte, die dann überwinden, kommt auch noch Lamm Gottes, kommt immer wieder. Das sind alles Begriffe, die man auch im Johannesevangelium findet und die uns für das Verständnis von diesem Brief helfen. Wenn wir dort nämlich gehen, Sachen anlesen, dann merken wir plötzlich, um was es geht. Ich gehe dann einmal zurück. Wenn es da ums Wort von Gott geht, ich weiss nicht, an was ihr denkt. Es ist sicher nicht das. Wie die hat es gar noch nicht gegeben. Die Menschen dort mal haben nicht mit der Bibel gelebt. Natürlich haben sie die Wörter, die Worte aus dem Alten Testament überliefert bekommen. Das Wort Gottes ist beim Johannes. Wer? Ich frage bewusst nicht, was? Jesus. Wenn es also darum geht, um das Wort Gottes, oder wenn wir vom Wort Gottes reden, dann ist da Jesus schon gemeint. Wir lesen im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Zeugnis, die Verkündigung hat der Johannes auf die Gefängnisinsel gebracht. Er war am Anfang bei Gott. Wer? Jesus, das Wort Gottes. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Zeugnis vom Johannes. Auch sonst ist seine Sprache prägt vom Alten Testament. Er war ein messianischer Jude. Er war getränkt vom Alten Testament. Er hat mit dem gelebt. In diesen 404 Vers gibt es 265 Bezüge zum Alten Testament. Und die 265 Bezüge kann man innerhalb vom Alten Testament nochmal über 500 Mal mit anderen Alttestamentstellen verknüpfen. Ich will nur ein Beispiel machen. Und zwar der Vers, das ist der Vers 4, wir haben ihn gelesen. Dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der kommen wird von den 7 Geistern vor seinem Thron. Ich weiss nicht, wie viele alttestamentliche Bezüge euch da gerade so auffallen. Gnade, das ist eigentlich ein klassischer Briefgruß. Die neutestamentlichen Briefe fangen ganz oft so an. Gnade ist das, wo im Gegensatz zum griechischen Briefgruß, wo Freude vermittelt hat, dort hat es immer geheißen, Freude dem. Der Paulus und auch alle anderen neutestamentlichen Briefschreiber haben den Gruß ausgerichtet mit Gnade. Es geht um Gnade. In diesen Briefen ist Gnade das Zentrum. Und der Friede meint der Shalom von Gott. Das ist der erste alttestamentliche Bezug. Und da kommt das ganze Verständnis von vollkommen sein, unversehrt sein. Wir leben in einer Verfolgungssituation. Was der Shalom bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. Es geht um Inneres und Äußerliches, um Geistliches, Wohlsein, Gedeihen, Wachsen. Es ist ein Beziehungsbegriff, der von Gott her kommt, aber auch den Frieden untereinander meint. Aber von Gott her der Frieden meint, der durch die Vergebung, durch das, was Gott tun hat, was Jesus tun hat am Kreuz, der Frieden hergestellt ist in dieser Gemeinschaft mit ihm. Also wir haben den Shalom. Der zweite die zweite Zuordnung, die man machen kann, ist, der ist, der immer war und der kommen wird. Da klingt 2. Mose 3, 14 an, wo sich Gott an Mose offenbart mit dem Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich war und der ich sein werde. Man kann es eigentlich gar nicht übersetzen. Das Hebräische bringt das so zum Ausdruck und meint, ein Zeitbegriff, der allumfassend ist, wo die Ewigkeit zum Ausdruck kommt. 2. Mose 3, 14. Und ich weiss nicht, wie es euch geht mit diesen 7 Geistern vor dem Thron. Das ist vermutlich in diesem Abschnitt etwas von dem, was am unklarsten ist für uns, um was es da geht. Ich habe das selber auch erst entdeckt, jetzt in dieser Zeit mit dieser Auseinandersetzung. Das ist ein Bezug zu Jesaja 11, 3. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Also es geht um Jesus in dieser Stelle von Jesaja. Und es heißt da, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und dann wird aufgezählt, das ist der Geist vom Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Habt ihr mitzählt? 7. Der Geist, der eine Geist, wo 7-mal beschrieben wird in dieser Jesaja-Stelle. Darum die 7 Geister. Und 7 meint nicht wörtlich 7 Geister, sondern es ist die Vollkommenheit, die Ganzheit, wo durch nichts ergänzt werden kann. Das ist nur eine Stelle. Aber wir haben schon 3 Bezüge zum Alten Testament. Das Zeugnis der Kirchenväter gibt uns da auch noch einen Hinweis. Es heisst nämlich, dass der Johannes Seelsorger war in Ephesus. Und das ist eine von diesen Gemeinden, die er anschreibt, die diesen Brief bekommen. Zu dem Empfänger. Wir erfahren hier nur in dieser Stelle, es waren 7 Gemeinden. Es geht um die Region, da wäre Patmos, oder? Das ist ein riesen Fleck da für die kleine Insel. Aber ich konnte es leider nicht anders kennzeichnen. Und da, diese Gegend, ist das Asien, die römische Provinz. Und wenn wir es hier anschauen, die beiden Pfeile da, die müsst ihr nicht beachten, um die geht es nicht. Sehen wir, wo die 7 Gemeinden gelegen sind. Und Patmos wird auch nochmal da dargestellt. Also Patmos ist direkt vorgelagert vor die Region und sind die 7 Gemeinden. Es hätten auch andere sein können. Kolossä zum Beispiel, wo der Paulus den Kolosserbrief an sie geschrieben hat, liegt auch in dieser Gegend. Diese 7 Gemeinden machen das Komplette aus. Die komplette Botschaft, die nötig war. Das Ganze, das nötig war. Was sie verbunden hat, ist, sie sind alle am Postweg gelegen. An der römischen Poststrasse zu der damaligen Zeit. Das hat also geheissen, auch im Weitergeben von dem Brief war es nicht schwierig gewesen. Und das andere ist, wo die Gemeinde verbindet, sie haben alle unter Verfolgung gelitten. Und wenn man von Verfolgung redet in der Offenbarung, denken nicht in erster Linie an die Römer. Die ist auch gekommen im 2. und 3. Jahrhundert. Aber im 1. Jahrhundert, wo die ganze Sache geschrieben ist, ist vor allem die Verfolgung der jüdischen Gemeinde. Der Druck, der immer noch riesig war und wo die Gemeinden gelitten haben. Das sind die Empfänger, die 7 Gemeinden, da nochmal aufgezählt und da auch nochmal die Punkte, wo es darum geht. Ich habe gesagt, ich will noch ganz kurz etwas zur Struktur sagen. Ich habe das Blatt hinten, nehmt es mit, wenn es euch interessiert. Was ich euch auch mit Garantie sagen kann, ist, die Struktur, die wir haben mit diesen 22 Kapiteln, war nicht die Ursprungsstruktur gewesen. Und ich finde sie auch nicht so sehr hilfreich. Ich habe gemerkt, man versteht vieles besser, wenn man eine andere Struktur wählt. Und interessanterweise ist die Struktur, die ich euch vorschlage, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, die habe ich auch gefunden, aber ich habe gemerkt, die hilft mir sehr, ist eine Struktur, wo die siebener Einheiten, wir haben ja sieben Sendschreiben, wir haben die sieben Posaunen, wir haben die sieben Schalen, wir haben immer wieder die sieben, wo die siebener Struktur aufnimmt und am Schluss eine 7x7 Struktur vorschlägt. Und ich habe selber gemerkt, sobald ich mit dieser Struktur an diese Sachen hergegangen, wird es für mich einfacher, um es zu fassen. Und wir werden auf die Struktur immer wieder zurückkommen. Ich will gar nicht viel mehr sagen, jetzt an dieser Stelle. Ich weiss, es waren viele Informationen, ein bisschen kopflastig heute Morgen. Gibt es etwas, das wir mitnehmen können? Ich mache euch einen Vorschlag. In der Offenbarung geht es um Jesus. Er wird uns zeigen als Herr und König von dieser Zeit. In der Herausforderung, in der Verfolgung, in den Schwierigkeiten ist er Herr. Ich will euch einfach noch zwei Vers vorlesen. Nochmal vorlesen, ihr habt sie schon gehört. Und zwar heisst es da, es geht um Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand und Herr über die Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er hat uns an seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Das ist eigentlich die Einleitung des Abendmahl. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, wir werden die Verse nachher dann auch noch miteinander als Einleitung des Abendmahl lesen, dann geht es darum, dass Gott mit unserem Bund geschlossen hat, durch seinen Sohn. Dass wir in sein Königreich eingenommen sind. Dass durch Jesus alle unsere Sünden vergeben sind. Dass er Herr und König und Herrscher ist. Und wir in Verbindung dürfen sein mit ihm, im Bund mit ihm leben. Amen. Ich will noch beten und dann darf man auf ein Zwischenspiel hören. Jesus, ja, ich bitte dich darum, dass du uns dich selber offenbarst. Jetzt, wenn wir mit diesem Buch unterwegs sind in der nächsten Zeit, als Gemeinde, aber auch als Einzelne, offenbar du uns das, was wesentlich ist, was wichtig ist. Danke, Vater, dass du einen Plan hast, dass du der Schöpfer bist. Danke, Jesus, dass du der Mittler von diesem Bund geworden bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du den Geist vom Rat, von der Erkenntnis, von der Kraft, vom Verstand, von der Weisheit, von der Ehrfurcht und was dort noch alles aufgezählt wird, bist. Danke, dass wir mit dir, Vater, Jesus und Heiliger Geist, dürfen leben. Amen.